Wie schwer wiegt ein Schatten? Von Christiane Wirz. Es liest Marion Bertling. 1. Zwei Jahre später, als Shiri 4 Jahre alt war, lernte ich David kennen. An jenem Morgen war ich auf dem Weg ins Studio in den Tolaat Sfarim gegangen, den Bücherwurm, eine Buchhandlung mit Kaffee am Rabinplatz. Ich setzte mich an einen der quadratischen Tische nahe der Bar und bestellte bei Anat einen Hafush, einen israelischen Cappuccino. Das Café erstreckte sich über einen langgezogenen Raum, an dessen Ende Sprossenfenster den Blick auf einen kleinen, schattigen Hof freigaben. Am frühen Morgen waren wenige Gäste hier, einzelne hebräische Worte erklangen, Tassen und Teller klapperten, eine Radiostimme mischte sich ein. Der Duft von frisch gemahlenen Kaffeebohnen, gebratenen Spiegeleiern, sie kamen sunnyside up aus der Küche. Die englischsprachige Haaretz lag vor mir auf dem Titel Nachrichten aus Gaza. In den vergangenen Tagen waren wieder Menschen gestorben. Die Hamas feuerte Qassams in den Süden Israels. Ein Kommentator bezeichnete die jüdische Bevölkerung in Sderot als Sitting Ducks, leicht anzugreifende Ziele. Er diskutierte die Optionen der israelischen Regierung, eine militärische Intervention, indirekte Verhandlungen mit der Hamas und kam zu keiner eindeutigen Antwort. »There is no abracadabra«, war der Artikel überschrieben. Ich blätterte um, sah auf die Rückseite. Als ich nichts von Interesse fand, riss ich die fettgedruckten Lettern heraus. Eine Angewohnheit aus jener Zeit, in der ich noch Collagen machte. Ich legte sie auf die dicke Glasplatte über dem alten Holztisch, fuhr mit dem Daumen über die Zauberformel Abracadabra, ABCD, lateinisches Alphabet. Während ich darüber nachdachte, dass die Spätantike dem Alphabet magische Kraft zugeschrieben hatte, ließen sich doch mit Buchstaben alle Dinge der sichtbaren und unsichtbaren Welt benennen, schweifte mein Blick durch das bodentiefe Fenster nach draußen. Auf dem breiten Gehweg unter den Arkaden stand eine Frau. Sie war klein und eher mager als schlank, vielleicht Mitte 50. Über ihren Schultern hingen 2 große Werbetafeln, wie sie Schausteller früher auf Jahrmärkten getragen hatten. Sie bedeckten ihren Körper fast vollständig. »Dream Reading«, stand in großen Buchstaben darauf geschrieben. Darunter eine Telefonnummer. »Das ist Nancy«. Er saß am Tisch neben mir und war meinem Blick nach draußen gefolgt, streckte mir die rechte Hand entgegen. »Ich bin David. Wer bist du?« »Mia.« Er war ein groß gewachsener Mann mit breiten Schultern und einem Gesicht, das immer in Bewegung schien. In seinen hellen, olivgrünen Augen lag Vertrauen. Etwas Vertrautes, das ich nicht zu fassen wusste. Wenn ich später an David dachte, an meinen ersten Eindruck von ihm, fiel mir ein Wort ein, das er mir beigebracht hatte. »Ben Adam«, wörtlich »Sohn Adams«, so nannte David einen Menschen, der dem Leben mit ganzem Herzen gegenübertrat, sich nicht wegduckte, in guten und in schlechten Zeiten. Ein Ben Adam, das war ein Mensch. David hatte mit Nancy, der Frau mit den großen Schildern, schon häufig gesprochen. »Nur einer, der so verrückt ist wie ich«, ruft sie tatsächlich an. Ihre Gespräche folgten einer eigenen Dramaturgie. David erzählte seinen Traum. Nancy konzentrierte sich auf den Affenbrotbaum an einer Klippe, die Mauersegler in einer Straßenschlucht oder den Schriftzug einer Nachricht und fragte ihn, wo ihm dieses Detail in seinem Leben schon einmal begegnet sei. Manchmal deutete sie den Traum in 2, 3 prägnanten Sätzen, einer Unke gleich, und legte auf. Manchmal schwieg sie ins Telefon, gab David Zeit, seine Frage selbst zu beantworten. Er wusste von ihr nicht mehr als ihre Nummer. »Vor einigen Wochen habe ich geträumt, dass ich durch einen tropischen Wald irre und meinen Wagen suche. Die Blätter und Äste der Bäume versperren den Weg und die Sicht. Ich irre stundenlang durch das Dickicht. Endlich finde ich meinen Wagen, öffne die Türe zum Rücksitz und der Kindersitz ist verschwunden.« »Und?« »Ich denke, jemand will mir etwas nehmen, was mir wertvoll ist«, sagte er, während sich seine Stirn in Falten legte. »Die Idee für meinen Film vermutlich.« David war überzeugt, dass das Leben voller Zeichen steckte, die es nur zu deuten galt. Und das tat er. »Du bist Regisseur?« »Kameramann«, sagte er, ohne von seiner Tasse aufzusehen. Ich wartete, dass er weitersprach. »Und du willst einen eigenen Film machen?« »Seit ich zum ersten Mal im Kino war.« Er sah mich an. »Aber Menschen wie ich, die hinter der Kamera stehen, haben große Angst, diesen Platz zu verlassen und selbst die Regie zu übernehmen.« Er lenkte seine Aufmerksamkeit nun auf mich. »Und du? Träumst du auch?« Ich dachte an meinen Traum der vergangenen Nacht. Er begleitete mich, seit meine Großmutter gestorben war. Darin stehe ich am Grab meiner Familie und komme dort nicht weg. Kann mich nicht bewegen. Meine Füße sind wie eingewachsen in die dichte Grasnarbe, meine Beine stocksteif. Vor mir liegt der Grabstein, ein Quader aus grauem Granit, nur dass darauf keine Namen stehen, keine Daten, sondern Punkte wie bei einem Spielwürfel. Die Engelsstatue, die sich dahinter erhebt. Auch in dieser Nacht war ich von dem Traum aufgewacht. Ich hatte mich eine Weile hin und her gewälzt, war schließlich aufgestanden, um mich von dem Bild zu befreien, von diesem Gefühl der Ohnmacht, das es begleitete. Ich hatte ein Glas Wasser getrunken, mich angezogen und war rausgegangen. Raus aus dieser Wohnung, die mir auf einmal erdrückend klein erschienen war. Raus auf den Boulevard Ben-Gurion, auf die menschenleere Straße. Kaum war ich am Strand angekommen, hatte ich meine Schuhe abgestreift und war über den Sand gelaufen, am Meer entlang, mit aller Wut, aller überschüssigen Energie, die sich in mir aufgestaut hatte, als hätte ich meine ganze Kraft gegen jenen Stillstand aufbringen wollen, den mir das Bild vermittelte. »Träumst du?« fragte David noch einmal. Er hatte mich nicht aus den Augen gelassen. »Gelegentlich?« sagte ich. Tatsächlich hatte ich noch nie mit jemandem über meine Träume gesprochen. Er zuckte mit den Schultern. »Träume können hilfreich sein«, sagte er. »Sie setzen die Logik aus. Manchmal zeigen sie Auswege, auf die man sonst nicht gekommen wäre.« In seinem Blick lag eine solche Arglosigkeit, dass ich sicher war, er würde auch für meinen Traum eine beruhigende Erklärung finden. Zur Not würde er wohl selbst zum Spaten greifen und die Grasnarbe aufbrechen. Ich erzählte ihm von dem Spielwürfel im Friedhofsgras, dessen Augen mich anstarrten. »Wie ist das Wetter in deinem Traum?« fragte er nach einer Weile, und mit einer solchen Ernsthaftigkeit, als beschäftigte er sich in seinem Leben mit nichts anderem. »Das Wetter?« »Ja, das Wetter, das Licht«, sagte er mit Nachdruck. »Du bist doch nicht von hier.« »Nein, du bist aus Deutschland.« Ich nickte. »Das habe ich mir gedacht«, sagte er und deutete mit seinem Kinn auf den Block, der auf dem Tisch neben der Haaretz lag. »Spiralblock«, las David langsam und sah mich fragend an. »Das klingt nach Jekes.« »Und was hat das mit dem Wetter zu tun?« »Deutschland kenne ich aus Filmen über den Zweiten Weltkrieg. Da ist immer alles grau. Auch in deinem Traum?« »Nein, im Gegenteil, es ist eher hell und warm.« Tatsächlich war das Licht wie bei der Beerdigung meiner Großmutter. Die war vor 6 Monaten gewesen, im August des vergangenen Jahres. Die Sonne hatte geschienen, das Licht war schwer und wohlwollend vom Himmel gefallen. Ein Tag im Altweibersommer. Meine Großmutter hatte ihn gemocht. »Ich denke, das ist ein gutes Zeichen«, sagte David. »Das ist alles?« »Langsam, langsam«, sagte er und atmete tief durch die Nase ein, wobei er den Kopf in den Nacken legte. »Ich glaube, du willst dich an etwas erinnern.« Er lächelte. »Oder etwas vergessen.« Im Nachhinein dachte ich, häufig sind es die Tage, die so belanglos daherkommen, die das Leben verändern.